Alpeski, der Alpin-Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
Hallo zu einer neuen Folge von Alpeski, der Alpin-Podcast. Ich bin der Lukas Zara und melde mich aus Wien. Und ich grüße wie immer den Tobias Ruf von Chiemgau 24, allerdings diesmal nicht aus Rosenheim. Servus Tobias.
Hallo, servus Lukas, hallo an alle da draußen. Richtig, ich bin schon zur Familie gefahren über Weihnachten.
Sehr gut.
Und Gott hab ihn selig, Chris Ray, gerade kam die Todesmeldung. Driving home for Christmas, das habe ich heute zu seinen Ehren gemacht und getan.
Sehr gut. Wir müssen so anfangen. Es haben uns so viele Nachrichten wie noch nie erreicht in jetzt mittlerweile 6 Jahren Podcast. Es ist irre. Ihr habt uns sehr, sehr oft dieses Video geschickt vom Parmesanleib, der an der Strecke in Val d'Isère gestanden ist und einfach mal den Sicherheitszaun abgeräumt hat. Sehr, sehr herrlich. Also wir haben es sehr gefeiert. Einerseits ja ein bisschen gefeiert und lustig gefunden, dass es passiert ist, aber sehr gefeiert, dass ihr uns das alle geschickt habt. Der Simon hat uns zum Beispiel geschrieben, das kannst du ja auch nicht ausdenken, sowas Skirennen wegen Parmesanleib unterbrochen. Und genau, das, was ich gut gefunden habe, die Pauline hat geschrieben, ja, das ist eigentlich ganz gutes Marketing. Und ja, wenn du das so recht überlegst, wenn du so den einen oder anderen Hering dann vergisst oder vergisst unabsichtlicherweise und dann fliegt das halt bei einer Windböe herum, dann siehst du das auf einmal, ja.
Ja, das war Premium. Das war Premium. Ja. Also, also bei uns bekommen diese Dinger ja, wir sind schon in der 7. Saison, mein lieber Lukas.
Ja.
Habe gerade selbst nochmal nachrechnen müssen. Bei uns bekommen sie ja seit Jahren im Endeffekt die Plattform, die sie verdient haben. Und ja, lange, das ist ein Paradebeispiel dafür, dass sich lange harte Arbeit irgendwann dann auch auszahlt. Und jetzt die ganz große Bühne. Und wie du sagst, also so im Fokus, weiß nicht, was noch als nächstes kommt, dass der Liquimoli-Ölkanister, zu dem haben wir ja auch eine Nachricht bekommen, dass der vielleicht irgendwann Leck hat und dann Öl auf der Strecke zum Beispiel ist. Also, oder so, ja, dass sich zwischen zwei Tore so ein Skechers-Schnürsenkel irgendwie einschleicht, ja, wo dann einer drüber stolpert. Also da ist noch, da sind die Grenzen weit offen. Da besteht noch sehr, sehr viel Potenzial, aber das war natürlich ein sensationeller Anfang. Ich musste sehr, sehr lachen, weil wir genau über diesen Käseleib ja auch vor ein paar Wochen noch gesprochen haben. Ich habe hier sogar Rezepttipps noch, ja, das schöne Rührei, ja, mit Grana Padano habe ich hier noch mit auf den Weg gegeben. Ja, zack, und da sind wir. Also, Lukas, können wir uns auf die Schultern klopfen? Die harte Arbeit hat sich endlich ausgezahlt.
Absolut. Also wie immer hier der Aufruf an alle, die irgendwie überlegen, ins Sponsoring im Skiweltcup einzusteigen. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Bitte weiter so. Wir feiern es auf jeden Fall sehr ab. Ich erinnere mich, wir haben uns ja sogar im Sommer einmal geschickt. War das bei der Tour de France, oder? Weil sie da eine Unterwäschenmarke hat, so eine aufblasbare Boxershort, glaube ich, im Zielbereich gehabt. Also wir feiern das auch wirklich sehr und tauschen uns darüber regelmäßig aus. Genau, den Ölkanister hat man auch gesehen. Generell war recht viel los auf dem Pistenrand. In Val d'Isère ist das Ganze passiert. Aber auf der Strecke ist auch einiges passiert. Und ja, die Geschichte vom Samstag, von dieser Abfahrt von Val d'Isère ist die, dass die Cornelia Hütter dieses Rennen gewonnen hat. Vor der Kira Weidle-Winkelmann, zu der kommen wir gleich. Und auf Platz 3 die Linse Won. Cornelia Hütter hat diesen Sieg ziemlich unverhofft eingefahren. Das war ganz lustig. Also ja, dieser Speed-Auftakt in St. Moritz für Conny Hütter-Verhältnisse eher durchwachsen verlaufen. Noch nicht so wirklich reingekommen, noch nicht so wirklich gut reingekommen in die Saison. Und ich beobachte sie jetzt schon ein bisschen, eben journalistisch ein bisschen länger und habe da auch irgendwie zwischen den Zeilen rauslesen können, dass sie da ein bisschen vielleicht auch ratlos war, was da eigentlich los war. Dann gab es 2 Trainings in Val d'Isère, wo sie wirklich abgeschlagen war, was bei der Cornelia Hütter nicht unbedingt was heißen muss, aber wenn du einen Saisonstart hast, der nicht gut verläuft, dann auch gleich 2 Trainings, wo du irgendwie auch nicht ganz weißt, warum du so viel verlierst. Und dann gewinnt sie dieses Rennen und dann sagt sie aber auch im Zielbereich nach dem Rennen, Ich muss mir das erstmal anschauen. Ich weiß gar nicht so recht, warum ich da jetzt so schnell war, nämlich sogar die schnellste. Das fand ich auch irgendwie interessant. Also da, ja, obwohl sie da gewonnen hat, irgendwie ganz, ganz schräg, unverhofft, aber hey, sie kehrt da zurück auf die Siegerstraße, meldet sich mal wieder an, meldet sich zu Wort in einer Olympiasaison, dass sie da ja eine der besten Abfahrerinnen der Welt ist, auf jeden Fall im Speedbereich immer gefährlich ist. Und mir aus österreichischer Sicht gefällt das natürlich sehr, muss ich sagen, weil ja, sonst, ja, abgesehen von der Cornelia Hütter jetzt nicht großartige Spitzenergebnisse. Sie ist dann auch im Super-G am Tag danach nochmal Sechste geworden, auch da beste Österreicherin gewesen. Und sonst, ja, hat sich das ganze ÖSV-Team da ein bisschen schwer getan. Tobias, ich spiele den Ball gleich zu dir rüber und habe dir, glaube ich, gleich am Samstag relativ früh schon geschrieben, hey, das gibt's ja nicht, dass die Kira Weidle-Winkelmann da irgendwie ein Abo hat auf niedrige Startnummern, sogar auf die Startnummer 1, wo sie ja, glaube ich, du hast uns letzte Woche noch gesagt, dass sie das irgendwie nicht so mag, dass sie da gleich die Testpilotin ist. Sie war die Testpilotin in der Abfahrt. Und sie ist in dieser Abfahrt auch mal wieder aufs Stockerl zurückgekehrt. Was ist denn so ihre Geschichte von dem Wochenende?
Ja, also ich glaube, sie würde jetzt im Nachgang diese Aussage, was wünschen Sie sich, nicht die Startnummer 1, würde sie jetzt für dieses Rennen in Val d'Isère revidieren, weil das wirklich gut geklappt hat. Aber das hatte sich in St. Moritz schon angedeutet, dass Kira einen Step nach vorne gemacht hat, dass sie sich wohler fühlt, dass sie auch bereit ist. Untere Teil, da ist sie einfach wahnsinnig gut. Also sie muss gut in Form sein. Sie muss körperlich top drauf sein. Da können wir ja von außen immer nicht reinschauen. Die tun und machen. Und wenn keine offensichtlichen großen Rückschläge da sind, fühlen sie sich natürlich alle ganz gut in Form. Aber sie scheint extra gut in Form zu sein, weil jetzt in den Rennen tatsächlich unheimlich auffällig ist, dass sie immer unten total zulegen kann. Und wenn du konditionelle Probleme hast, wenn du mental irgendwann an Grenzen stößt, dann baust du ja tendenziell eher ab. Und sie legt unten immer tendenziell zu, was in St. Moritz sehr auffällig war. Und jetzt auch wieder gut. Und das spricht natürlich unheimlich für physische Stärke und auch die psychische Komponente scheint sehr, sehr gut zu sein. Ich gehe jetzt mal, ich sitze ja gerade bei meinen Eltern in der Küche, deswegen mache ich jetzt hier mal die psychologische Küche draus und sage, dass das schon auch mit Emma zu tun hat, mit A, der Challenge in der eigenen Mannschaft, dass du jetzt plötzlich, weil, erinnere dich, wir haben das hier auch thematisiert und ein bisschen belächelt, wenn der DSV schickt seine Aufgebote rum und macht dann eine Social-Media-Grafik und da stand echt über einen gewissen Zeitraum unser Team für die Speedrennen in XY und da war ein Bild zu sehen, also ein Foto zu sehen und das war sie. Und jetzt hast du halt innerhalb des eigenen Teams eine Contenderin, die natürlich schon auch Maßstäbe gesetzt hat, die aber gleichzeitig auf einem extrem kollegialen, ob sie Freundinnen sind, das weiß ich nicht, aber es wirkt sehr, sehr harmonisch. Und ich glaube, dass das ihr einen ganz wichtigen Push gegeben hat. Wir dürfen nie vergessen, Kira ist ja extrem jung gewesen, mit 23 schon aufs Stockerl gefahren. Es ging dann immer, wenn ich sie gesprochen habe, eigentlich jeden Herbst und wann ist es endlich soweit? Und sie hat immer gesagt, diesen ersten Weltcupsieg, den will ich unbedingt, der steht auf meiner Bucketliste. Dann kam diese eher unverhoffte WM-Medaille 2021 in Cortina und hat mir gedacht, so, das ist jetzt der Knoten, jetzt geht's in die Richtung, die man eigentlich gedacht hat, weil mit 23, wir verlieren ja gerade so ein bisschen anhand der jungen Leute, die den Ski-Weltcup richtig aufmischen, verlieren wir ein bisschen die Dimensionen, dass eigentlich 23 für eine Speedfahrerin damals extrem jung war. Und dann ist irgendwie eine Phase der Stagnation eingetreten, auch mit gesundheitlichen Rückschlägen. Dann wollte sie es erzwingen. Das steckt halt auch in ihrem Naturell, dass sie die Dinge nicht mit der nötigen Ruhe angegangen ist, so wie wir beide mit den mit dem Käseleib. Wir haben ja da Jahre darauf hingearbeitet, wussten, irgendwann kommt Tag X, der dann kam. Und ja, deswegen, ich glaube, dass es einfach so eine Summe ist. Sie ist körperlich in Form. Sie hatte diese angebrochene oder war sie sogar gebrochene Nase. Das hat sie nicht groß gestört, aber diese Dynamik auch, ihr wisst es, ich bin großer Freund hier dieser Theorie, dass du, wenn du eh das ganze Jahr eigentlich unterwegs bist, muss es A, auf der menschlichen Ebene passen, aber du brauchst auch jemanden, an dem du dich dann orientieren kannst, wenn du nicht der oder diejenige bist, die Pace vorgibt. Und da ist Emma natürlich cool, weil ich glaube, Emma, die hat sich dann auch wahnsinnig gefreut, die geht da auch, so haben wir sie jetzt kennengelernt, ran und sagt, hey, für Emma ist das Skileben recht simpel. Die Kira ist schneller gefahren, dann hat sie es verdient. Ich mag die, also freue ich mich. So einfach kann es dann halt sein. Und all das führt dann dazu, ich meine, es hat fast 3 Jahre gedauert, gell, bis sie wieder auf dem Podest steht. Und gerade Abfahrt, was eigentlich ihr Prunkstück war, eher Super-G war eher so das Thema, dann hat sie jetzt in den letzten ein, 2 Jahren, ist das Pendel ganz komisch ausgeschlagen. Super-G war gut, dann wurde die Abfahrt immer schlechter. Und das ist jetzt in der Olympiasaison ein echtes Statement. Und Platz 2, sau cool, also richtig gut. Ja, du hattest es geschrieben, ja. Zwei der besten Abfahrerinnen der Welt kommen
Zwei
aus
der Top
Deutschland.
5, ja,
Zwei der Top
genau.
5 kommen aus
Ja.
Deutschland in dieser Wertung. Und das, ja, wir werden noch über andere Disziplinen und über ein anderes Geschlecht sprechen. Und das und Lena Dürr, das sind die, die uns hier gerade ja, am Leben erhalten, ist zu viel gesagt, aber die sorgen dafür, dass es noch recht ruhig ist in Alpin Deutschland. Weil wenn die nicht wären und nicht performen würden, unsere Damen, dann hätten wir ein richtiges Problem. Und deswegen sau cool, dass sich jetzt nicht alles auch auf Emma abwälzt, wo man jetzt auch sieht, dass sie halt noch so jung ist und man das ja immer wahrnimmt, man nimmt es ja dann immer für selbstverständlich. Irgendjemand Junges kommt rein, erfrischend, gewinnt, gibt sich auch ganz cool und dann heißt es schon am nächsten Tag so, ja, und jetzt? Was? Die Eicher wird nur Zehnte. Also los mit der Krise. Ja, null. Ja. Also bei jedem anderen hätte man gesagt, boah, sau cool, mit 22 schon Zehnte werden. Voll geil in Speed-Disziplin. So schnell dreht sich's. Mediale Echo. Können wir uns auch nicht von frei machen, weil wenn die so gut sind, dann werden sie halt an dem gemessen, was sie können. Und deswegen umso wichtiger wird auch Emma gut tun, dass dann der Nachbericht sich nicht nur auf Eicher verpasst Podium, sondern wow, ihre Teamkollegin Weidle Winkelmann wird Zweite. Und das ist für die Mannschaft genial. Also super.
Eben 10. Platz und 11. Platz, die Ergebnisse von der Emma Eicher an diesem Wochenende. Kannst du uns vielleicht noch, weil ich es auch herrlich gefunden habe, vielleicht ihr TV-Interview, wie sie dazu befragt worden ist, wiedergeben oder noch einen Satz zu einfach dem Wochenende von der Emma Eicher, weil sie eben auch eine immer wichtigere Rolle in diesem Skiweltcup spielt, ja.
Ja, also sie wurde da gefragt, ja, Emma Eicher, können Sie uns sagen, können Sie die Fahrt einschätzen und bewerten? Antwort Emma, ja, bin runtergefahren. Da musste ich wahnsinnig lachen. Ich glaube, der Kollege, der sie interviewt hat, dann auch. Sie hat dann schon noch mal weiter ausgeholt und schon auch beschrieben, ja, dass es teilweise schon auch ein bisschen zu zögerlich war. Sie hat aber gesagt, sie schaut sich das dann immer in Ruhe an. Sie lebt ja einfach von dem Gefühl, wie sie gerade hat. Und deswegen, klar, zufrieden war sie nicht, wenn sie die Zeiten sieht und wenn sie die Ergebnisse sieht, auch vor allen Dingen, wenn sie die Abstände sieht. Und jeder Hang ist anders, jedes Rennen ist anders. Und es ist schon auch eine herausfordernde Strecke. Also das darf man nicht unterschätzen. Auch die Länge des Rennens, ja, die hat es schon in sich. Und du, wenn von Anfang an irgendwie das Ding nicht läuft und nicht in die Gänge kommt, dann ja, macht's die Geschichte nicht leichter. Und sie wird da ihre Lehren draus ziehen und alles gut. Man kann sich anschauen, wie sich das fällt, so was du jetzt positiv über Hütter gesagt hast, die nicht gut reinkamen. In St. Moritz war es jetzt für Emma nicht so prickelnd. In Val d'Isère, aber ist ja nicht so, dass sie jetzt ins Bodenlose fällt und da ewig weit weg wäre, sondern dass das einfach, also wenn man jetzt zum Beispiel den Vergleich nach Österreich schickt zu Magdalena Egger, die ist halt eine Sekunde hinter immer. So, da macht man sich dann schon mehr Gedanken. Wenn es dann 24. Platz für Egger, da ist Emma mit dem 10. Platz, da sieht man schon Unterschiede. Wer hier, ich will Magdalena Egger überhaupt nicht zu nahe treten, aber dass da die Veranlagung schon größer ist und wenn, das ist ja eigentlich ein cooles Zeichen. Wenn es heißt und sie auch selber sagt, bin nicht zufrieden, es geht mir irgendwie in Summe nicht auf. Und sie Zehnte wird, dann wissen wir, wo sie steht.
Ja, absolut. Und was man vielleicht hier erwähnen sollte, weil es seit unserer letzten Aufnahme passiert ist, die ist ja Dritte geworden im Slalom von Courchevel, auch
Richtig,
die Emma.
stimmt. Ja,
Ja,
es waren so viele
eben,
Rennen.
ja,
Also.
es waren viele Rennen, es ist schon fast eine ganze Woche her.
Ja,
Eben, davon reden wir hier, genau.
und auch da muss ich das Interview zitieren. Da wurde sie dann gefragt, ja, und jetzt geht's nach Val d'Isère und wieder Speed und ist es nicht stressig und wird es nicht zu viel? Und sie sagt so, ja, was soll ich sonst machen, außer Skifahren? Und lässt halt den Reporter damit widerstehen. Und Felix Neureuther und Julia Schaaf, die ja hier auch schon zu Gast war, die haben sich weggeschmissen vor Lachen im Studio, als da zurückgeschalten wurde von dem Interview. Und wie du sagst, auch dieses Rennen war ja noch, es ist ja so unglaublich. Also, das Programm war jetzt wirklich heftig seit der letzten Aufnahme. Siehst du, hab schon gar nicht mehr dran gedacht. Und gewinnt eine Abfahrt in St. Moritz, fährt aufs Podium im Slalom. Okay,
Voll.
reden wir, wird jetzt Zehnte und Elfte. Das ist Wahnsinn. Und sie ist 22 und zwar noch nicht so lange 22 Jahre alt geworden. Das, du sagst es schon zu Recht. Also sie ist hier schon lange Thema und oft war man so ein bisschen auf der Suche, wo geht die Reise hin? Aber ja, wohin geht die Reise? Emma Eicher ist Vierte im Gesamtweltcup. Es waren sehr, sehr viele Technikrennen schon, jetzt in Relation zu den Speedrennen, wo sie tendenziell mehr punktet, vor allen Dingen aufgrund des Riesenslaloms. Und sie ist Vierte im Gesamtweltcup, gell? Vor ihr stehen Gotcha, Robinson, Schifrin. Und habe mir auch noch mal Gedanken gemacht über Schifrin letzte Woche. Kam ja auch von Hörerseite. Ihr habt gesagt, sie fährt kein Speed. Ja, sie ist schon angetreten, aber die Frage ist, wie und warum fährt sie Speed? Sie tut es ja nur für Olympia. Glaube nicht, dass dieses, also jetzt lehne ich mich schon wieder aus dem Fenster, kann sein, dass es uns dann wieder um die Ohren fliegt, aber man hat es da schon auch gesehen. Wie fährt sie? Wie geht sie Speed an? Sie sagt ja nicht, Super-G ist ganz klar eine Disziplin, die ich regelmäßig fahre, sondern das ist eine sehr defensive Geschichte. Und ja, Robinson hat zwei Disziplinen. Jetzt geht hier die Kaffeemaschine an.
Ah, hört sie gar
Naja,
nicht.
na, die spült gerade durch. Moment.
Aha. Aber man hört sie gar nicht.
Man hört sie nicht, ja.
Nein, nein,
Gut.
ich kann dich
Okay,
beruhigen.
gut. Und so, gut jetzt. Das fehlt eigentlich auch noch, so ein Kaffeemaschinenaufsteller, oder? Das wäre doch
Stimmt, ja.
Marketing. So eine riesige, aufblasbare
Es hat
Kaffeemaschine
ja
und
mal diese Kaffeelatte-Dinger, oder diese pa Plastikbecher, die jetzt mal geben vor ein
ja,
paar
dieses
Jahren, die auch.
Emmy
Ja,
Latte,
ah ja,
was
Emmy,
die
genau,
Wendy
Emmy,
Holdener auch als
ja,
Sponsor hat, ja.
genau.
Aber ich stelle mir so ein aufblasbare Kaffee, so jetzt ist gut, so aufblasbare Kaffeemaschine vor und zwar neben dem Hot Seat, ja.
Ah
Da
ja.
können sich im Endeffekt dann die Athleten, die im Hot Seat sitzen und die sitzen teilweise ja da auch lange, Fabian Graz lässt grüßen, und die können sich dann einen Cappuccino machen. Schön Espresso, ja, Flat White. Also
Ja.
gut. Wo war ich denn? Wo waren wir denn, Lukas?
Ja,
Ach
bei
so,
der
mit den
Emma Eicher,
Disziplinen. Ja,
ja.
Gotcha hat jetzt einen
Ja.
Hunderter gelandet. Also klar, ich will jetzt noch nicht zu weit träumen, aber wenn wir uns das anschauen, dann ist es schon jetzt schon Vierte im Gesamtweltcup in dem Alter. Mit der Vielseitigkeit, die sie beweist, puh. Perspektivisch geht's ganz klar Richtung großer Kugel. Das ist, glaube ich, schon eine Lehre, die man jetzt ziehen kann, ohne zu weit greifen zu müssen.
Ja.
Und ja, bei Michaela Schifrin stehen 558 Punkte und da stehen halt einfach 400 aus dem Slalom. Die ist nicht zu schlagen, Mann. Das ist unglaublich.
Ja.
Also, das ist wie Odermatts Riesenslalom-Saison, macht Schifrin gerade eine Slalom-Saison. Mit welchen Abständen auch immer, wenn wir ganz kurz auf diesen Dienstag schauen. Na, Wahnsinn, Wahnsinn, Michaela Schifrin. Aber auch Wahnsinn, Emma Eicher. Ist immer eine Freude, macht immer Spaß und na ja, gut. Jetzt hat sie gesagt, okay, kurze Weihnachtspause und dann geht's weiter. Sie ist fit, sie ist gesund, sie macht das alles mit und dann, so wie sie selber immer sagt, lasst sie Skifahren, lasst sie Skifahren.
So soll es
Sie wird
sein, so soll
sie
es
wird am
bleiben.
Semmering, wird sie wieder gut sein. Bin sehr auf den Riesenslalom dann gespannt. Und dann auf den Slalom und ja, macht total Spaß. Also richtig cool.
Und ich freue mich drauf, weil ich sie dort live sehen werde. Ich werde
Na
vor
schau.
Ort sein beim Semmering.
Na
So
schau.
nah an Wien dran ist kein anderer Weltcup, deswegen freue ich mich sehr drauf. Nach dem ja, Weihnachtsbraten wird es tatsächlich geben sogar, ja. Hat mir meine Schwester schon verraten, ja. Ich freue mich sehr drauf und dann geht's am Semmering. Ja, sehr gut. Du hast es jetzt schon angesprochen, ja. Die Sofia Gottscher, die hat am Sonntag den Super-G gewonnen vor der Alice Robinson und einmal mehr Lindsay Vonn auf Platz 3. Sofia Gottscher, die, ja, die kommt in Fahrt. Fast ein Jahr ist jetzt ihr letzter Sieg schon her. Also ja, im Jänner 25 hat sie zuletzt gewonnen. Und auch nach dem Sieg hat sie gesagt, also war fast ein bisschen verwundert, dass sie da in Führung gegangen ist. Sie hat auch gesagt, sie hat gar nicht alles riskiert. Und es ist irgendwie so ein, das ist für sie halt schon so selbstverständlich, gell? Jetzt müsste ich es auch nachschauen, der wievielte Sieg das von der Sofia Gottscher war im Weltcup. Aber es ist natürlich gewissermaßen, ja, was soll sie anders tun? Es ist eine Selbstverständlichkeit für sie. Sie hat 19 Mal in der Abfahrt gewonnen und 8 Mal in einem Super-G im Weltcup, 27 Siege im Weltcup. Sie hat schon Olympia-Gold in Pyeongchang in Südkorea 2018, 2022 die Silberne mit, ja, auch körperlichen Problemen damals, aber da hat es auch geklappt zu einer für eine Silbermedaille. Die bringt sich da schön langsam in Stellung, finde ich. Ja, heimlich still und leise. Ja, vielleicht auch, weil es in St. Moritz nicht so geklappt hat, weil da auch eben Lindsay Vonn die große Geschichte war. Da hat man jetzt auch nicht so viele Augen für die Sofia Gottscher gehabt, aber die ist natürlich wieder verdammt schnell. Die hat einen Grundspeed drauf und ja, bringt sich da in Stellung. Wie gesagt, in der Super-G-Wertung Alice Robinson, zweiter Platz, dadurch 180 Punkte, weiterhin im roten Trikot. 15 Hundertstel haben mir da wieder gefehlt auf die Sofia Gottscher auf dem Sieg. Also die hat das bestätigt, würde ich meinen. Ja? Also diesen primären Sieg in einer Speed-Disziplin, die ist da voll dabei. Und jetzt eben, weil du vorhin auch den Gesamtweltcup angesprochen hast, ja, unter 100 Punkte zu Michaela Schifrin. Ja? Also ich bin gespannt, irgendwie. Ja, es ist natürlich immer, es verschiebt sich von Wochenende zu Wochenende. Nach dem Semmering werde ich vielleicht wieder sagen, es gibt keine Chance. Aber jetzt fühlt sich's doch plötzlich auch wieder so an, als ob auch Robinson ein Contender sein könnte. Ja, irgendwie sind es gerade zwei Disziplinen. Dann müsste sie vielleicht noch, ja, müsste sie noch in der Abfahrt deutlich mehr Punkte sammeln. Aber hey, es ist nicht so ausgeschlossen. Ja, tendenziell, es gibt dann Slalom mehr, habe ich mir schon angeschaut. Es gibt auch eher die Gefahr bei Speedrennen, dass da mal was abgesagt und nicht mehr ins Programm noch reingeholt werden kann, das ist im Slalom einfach die Gefahr geringer. Gefühlt ist da Schifrin im Slalom so unantastbar, jetzt auch wieder mehr als 1,5 Sekunden Vorsprung bei ihrem Sieg in Courchevel gehabt. Ja, also ich bin gespannt, ob wir da, weiß nicht, nach Olympia, Ende Februar dann auch von einer Alice Robinson in der Hand ja, diesem Rennen um die große Kugel mit erwähnen werden auf jeden Fall. Aber finde ich schon interessant. Und jetzt kommen wir zur Lindsay Vonn, die da zweimal auf Platz 3 gefahren ist. Und ich habe dir auch am Wochenende schon geschrieben, es ist eigentlich irre. Man ist da, also die war ja schon vor allem, glaube ich, war es dann am Sonntag, wo sie abgeschwungen hat und den Kopf geschüttelt hat. Die das ist ja schon so schnell mittlerweile, dass das dritte Plätze ja Enttäuschung sind für die. Es geht so schnell im Sport. Die hat das natürlich bestätigt, dass sie auch auf einer anderen Piste schnell sein kann. Haben wir uns eh gedacht. Ich habe mir die Zeiten angeschaut, die Sektorzeiten. Die hat jeweils in einem Sektor, also im Super-G war es der zweite Sektor, im Abfahrt der dritte Sektor, aber das war eben dieselbe Passage. Da hat sie jeweils viel Zeit verloren und da hat sie in beiden Rennen eigentlich, ja, wenn man will, Größeres, wenn man will, den Sieg verspielt. Fand ich ganz interessant. Und ich habe heute mich mit der Michaela Dorfmeister getroffen für ein Interview für den Standard. Das wird dann irgendwann im Verlauf, ja, im Vorfeld von den Olympischen Spielen erscheinen. War ein sehr cooles Treffen und irgendwie, ja, auch eine Heldin meiner Kindheit ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber doch, oh ja, ich habe sie auf jeden Fall angefeuert, kann ich mich erinnern, als Kind, als Jugendlicher und mit zweimal Olympia Gold vor 20 Jahren, das war in Turin bei den Spielen, in Abfahrt und Super-G hat Dorfmeister da das Double geholt. Das war richtig cool. Und Dorfmeister hat auch den letzten Weltcupsieg, den sie gefeiert hat, hat sie zeitgleich mit einer gewissen Lindsay Kildow gefeiert damals. Also die ist natürlich damals auch schon gegen die Lindsay Vonn gefahren. Und habe sie eben auch zur Lindsay Vonn befragt und die hat halt gesagt, dass sie auch, dass Lindsay Vonn einfach einen Vorteil hat beim Material insofern, dass sie eben Männermaterial fährt, das dann auch schneller ist. Eben deswegen ist es schneller, weil Lindsay Vonn das eben von ihren körperlichen Voraussetzungen her fahren kann, weil sie einfach noch, ja, athletisch einfach vielleicht noch um ein paar Prozent mehr drauf hat als die Konkurrenz. Deswegen kann sie auch noch extremeres Material fahren und deswegen da auch noch Prozente rausholen. Und das ist eben auch das, was sie unter anderem schnell macht, fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ja, Tobias, was hast du noch, was wie hast du Lindsay Vonn erlebt an dem Wochenende? Und viel wichtiger, hat dir die Lindsay Vonn geantwortet auf deine Nachricht?
Nee, kam keine Antwort, hatte ich auch nicht
Okay.
erwartet.
Ja.
Völlig in Ordnung. Denke, das Kapitel ist damit für uns beide abgeschlossen. Und ja, so schnell halt geht es auch, gell? Das ist ja das, was ich vorhin mit Eicher gesagt habe. Wie schnell man sich entsprechend dran gewöhnt, aber sie ist voll da. 4 von 5 Rennen auf dem Podium. Das ist eine unfassbare
Irre.
Bilanz und ja, alles richtig gemacht. Also auch schon ganz gut zu sehen, dass sie jetzt nicht zurückkommt und dieses St. Moritz-Ding in einer Tour durchzieht, also jedes Rennen dann mit über einer Sekunde Vorsprung auch gewinnen, sondern sie muss schon auch ans Limit gehen und das schärft natürlich die Sinne, aber sie ist voll da, sie ist voll bereit und es ist alles möglich. Und ja, die Damenkonkurrenz im Speedbereich ist mit das Spannendste, was wir aktuell haben. Weil über wie viele Namen haben wir jetzt denn schon gesprochen? Also das wird gerade auch im Hinblick dann auf das Saisonhighlight im Februar da liegen sehr, sehr, sehr viele Karten auf dem Tisch. Und eine der Top-Karten, die es dann gibt in diesem Kartenset, die kommt aus den USA, ist 41 Jahre alt und heißt Lindsay Vonn.
Und hat Titan im Knie, genau.
Ja,
Ja,
so ist es. Sie führen ja auch die Amerikanerinnen die Nationenwertung an bei den Damen, gell? Das ist
Ja.
schon ganz, ganz interessant zu sehen. Also mit Schifrin und Vonn, die da die Punkte im Endeffekt ran schaffen für die USA, ja, ist das schon erstaunlich zu sehen. Also sie führen da mit 1683 Punkten, sind knapp 80 vor den Österreicherinnen und die Schweizerinnen liegen da schon sehr, sehr weit zurück. Wenn man da die potenziellen Punkte von Lara Gut-Behrami einrechnen würde, wären die da im Endeffekt auf Augenhöhe. Italien 950 Punkte, da gehen die Brignone-Punkte ab und da sieht man halt, wie es dann an einzelnen Personalien in der Gesamtsumme, wie es dann daran auch hängt und liegt, wie sich so ein Winter in Summe gestaltet, weil bei den Schweizerinnen ganz, ganz, ganz schwierig. Also da merkt man, da fehlt dir die Topfrau schlechthin. Und so schnell geht's, ja. Wenn du nicht allzu viele hast, was sich jetzt herauskristallisiert, ich meine, da fährt eine Jasmin Fluri, eine Weltmeisterin und so weiter mit, aber da scheint es auch nicht zu gehen. Mallory Blanc, die wir auf dem Podest gesehen haben, die steht natürlich plötzlich jetzt auch in einer Rolle, in einer Position, wo sich dann viel natürlich auch auf sie konzentriert und das scheint für sie nicht so leicht zu sein und nicht so leicht zu vergehen. Und wir hatten jetzt über die vielen Karten gesprochen. Ich befürchte, dass das Schweizer Blatt im Damenspeed-Bereich leider nicht die Rolle spielen wird, die man normalerweise von der Skination Schweiz kennt. Und klar, gibt es immer Überraschungen bei Olympia, aber mir fehlt gerade ein bisschen die Fantasie.
Ja, zu Recht. Ich habe noch einmal ganz kurz drüber nachgedacht, weil du gesagt hast, Super-G, Schifrin fährt Super-G auch wegen Olympia. Ich halte es nicht für unrealistisch, weil als vierte US-Amerikanerin kann ich sie mir durchaus vorstellen, obwohl die natürlich ein starkes Speed-Team haben, aber so ein vierter Platz, den kann sie schon einnehmen. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die hat Bronze geholt bei der WM in Cortina im Super-G. Die ist Weltmeisterin von 2019 in Aure. Die hat in Courchevel Silber geholt im Super-G. Also ja, die könnte das schon. Es ist natürlich die Frage, gewöhnt sie sich bis Februar dran an den Speed in diesen Super-G-Rennen. Sie ist in Cortina gestürzt und hat sie verletzt, gell? Also diesen heftigen Sturz da ins Netz kann ich mich erinnern. Wann war denn das? Ist das schon 2 Jahre her, muss das sein, glaube ich. Ja, also gibt Pros und Cons, würde ich sagen. Ja?
Ja, und sie ist
Aber
Michaela Schifrin. Wenn sie
ja.
jetzt sagt, ich hätte vielleicht auch Bock, im Doppelsitzer der Rodlerin anzutreten,
Ja, genau.
ja, dann wird man sie jetzt auf der Eisbahn sehen.
Ja,
So.
sie, genau, ja, absolut, ja. Ich wollte noch ganz kurz abschließend zu Val d'Isère sagen, dass die Strecke für mich so etwas fast schon Brachiales hat, irgendwie ganz schwer zu beschreiben, aber ich muss doch oft an den Silvano Beltrametti denken bei Val d'Isère, der da in den Wald gestürzt ist und dann ja seither querschnittgelähmt ist seit diesem Sturz und seit diesem Unfall damals. Und auch an die Niki Schmidhofer, die vor ein paar Jahren dann einfach mal im Zaun verschwunden ist und sich da schwer verletzt hat. Diese zwei Rechtskurven da, die bereiten mir nach wie vor irgendwie ungute Gänsehaut bei den Rennen. Ja, dafür kann jetzt, weiß nicht, dafür kann die Strecke nichts oder so. Ja, irgendwie schon, aber ja, irgendwie hat's was Schweres, diese Austragungsort für mich. Ich war noch nie dort, gebe ich schon zu, aber ja, irgendwie, ja. Ganz komische Rennen auch für mich irgendwie als Zuseher, wollte nur noch loswerden. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Pause und dann ja, geht's mit einer auch nicht ganz so ungefährlichen Strecke weiter. Wir schauen auf die Rennen in Gröden und auch dann auf die Rennen, die in Alta Badia über die Bühne gegangen sind. Die Männer haben eine kleine Mini-WM absolviert, und zwar in Gröden und in Alta Badia mit zwei Abfahrten, einem Super-G, einem Riesenslalom und einem Slalom, und das innerhalb von Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 5 Tagen. Es ist einiges passiert. Es ist eine heimtückische Strecke da, die Abfahrt in Gröden. Wir haben auch ja ein paar Verletzungen erlebt in dieser Rennwoche. Ja, ich versuche trotzdem mal nicht negativ zu starten. Versuch mal. Ich würde gern mit dir am Anfang über diesen Franjo van Almen sprechen, weil er Zweiter geworden ist in der kurzen Abfahrt, dann im Super-G mit einem Sturz, mit einem spektakulären Sprung rausrutscht aus dem Kurs und dann am Tag drauf dieses Rennen gewinnt. Ziemlich eindrucksvoll, wie ich finde. Aber auch spektakulär, und mir ist was aufgefallen, und zwar, dass der Bert Voigt sich zu Wort gemeldet hat, also beziehungsweise wahrscheinlich war das eh in seiner Tätigkeit als Experte, schätze ich jetzt mal, im Schweizer Fernsehen. Und der hat irgendwie gemeint, puh, also einen ganzen Winter geht das nicht gut, das, was der Franjo von Almen da zeigt. Und er hat mehrmals großes Glück gehabt. Kannst du das nachvollziehen? Ich kann das auch nachvollziehen, was der Bert Voigt sagt, weil seine Flugeinlagen waren abenteuerlich und man sagt das, also ich höre das ja jetzt auch nicht zum ersten Mal. Irgendwie Franjo von Almen, ja, der ist einer, der extrem viel riskiert und der irgendwie voll am Limit ist. Wie siehst du das?
Ja, du hast es auch hier schon gehört, und zwar von mir, dass
Ja.
es mir echt manchmal Harakiri ist und dass er eigentlich mehr Kontrolle reinbekommen muss, weil das so extrem ist, dass wenn das mal nicht gut geht, kann es echt böse enden, ey. Und unglaubliche Körperbeherrschung, die er gezeigt hat, also das sieht man, er ist ein wahnsinniger Athlet. Aber das Ding ist auf Messerschneide. Also kann voll nachvollziehen, was Bert Voigt sagt. Das ist immer, wenn der am Start steht,
Voll.
boah, da denke ich mir immer so, jetzt schauen wir genau hin. Hoffen wir, dass alles gut geht. Man, der ist wahnsinnig schnell. Der ist wahnsinnig gut. Und er hat eine Körperbeherrschung, sonst kannst du diesen Sprung so nicht abfangen, wie er es getan hat. Aber ja, das ist halt immer ein ganz schmaler Grat, gell? Ein schwacher Moment, und den hat jeder mal, und dann kann es richtig, richtig böse ausgehen. Und wir denken an Sarrazin zurück, der ja auch zu dem Zeitpunkt einer der besten der Welt war. Das sind halt auch die nicht vorgefeilt, gell? Und es hat jetzt sehr viele Top-Leute in diesem Skizirkus erwischt. Wir hatten über Brignone, wir haben gut Berami, wir haben Sarrazin. Sind ja alles Themen, die da liegen. So, und deswegen, ja, ich kann das total nachvollziehen und glaube, er ist, weiß ich nicht, ob er sich da selber Gedanken macht. Sonst könntest du nach den Erlebnissen nicht so zurückkommen und dann einfach sagen, gut, dann gewinne ich jetzt halt so. Aber es ist natürlich schwierig. Was willst du jetzt zu ihm sagen? Wenn einer sagt, so, ja, das ist mein Style und ich gewinne damit Rennen, was er nachweislich wieder auch getan hat, glaube ich, ist für die Coaches auch echt schwierig. Was machst du denn mit so einem? Fängst ihn und bremst ihn ein. Und er sagt dann, naja, gut, okay. Und er hält sich dran und wird dann 15. Was ich zwar nicht glaube, ich glaube schon, dass man das justieren kann. Oder lässt man ihn laufen. Und das Risiko ist halt in jedem Rennen mit dabei. Ich finde es eine ganz schwierige Thematik, aber verstehe voll und ganz, was Bert Voigt sagt.
Ja, auch beim Sarrazin hat man auch gesagt, boah, extrem riskant, was der macht, gell? Und ja, naja, hoffen wir einfach, dass das gut geht. Ja, genau so. Wir haben ihn ja, was war das? Ja, Beaver Creek hat er ja auch schon einen Sturz wegstecken müssen. Also es war jetzt quasi der zweite Sturz in dieser Saison. Halbwegs glimpflich auch ausgegangen, ja. Und wie du sagst, solange er schnell ist, wird da auch niemand irgendwie sagen, oder kannst ja nicht hingehen und sagen, hey, bremst dich ein bisschen ein, ja. So sind die nicht
Nee,
gemacht.
genau das meinte ich ja gerade. Wie gehst du denn jetzt um?
Ja.
Lässt es laufen, dann passiert was, dann stehst du am Ende da und sagst, hätte ich doch mal. Sagst es und ist plötzlich unglücklich und nicht mehr erfolgreich, denkst du dir, hätte ich es mal sein lassen, wäre schon gut gegangen. Deswegen, also, die Entscheidung müssen andere treffen, ja, natürlich auch selbst, ja. Aber das ist ja genau das, was ich meine. Wo bewegst du dich jetzt?
Ja. Ja, ich meine,
Können
der
wir hier noch eine
Zirkus ist ja
Stunde
eh.
drüber sprechen? Hätte man nicht auflösen können, aber dass es eine Thematik ist, nicht erst seit jetzt, aber es jetzt uns natürlich als Paradebeispiel geliefert wird, diese Extreme innerhalb dieser kurzen Zeit, liegt dann irgendwie nahe.
Ja, Ich meine, der Zirkus ist so klein, dass wir da ja eh auch diese Kommentare wieder schon auch wahrnehmen, beziehungsweise es werden Leute ihn darauf ansprechen, auf diesen Fahrstil, den er hat. Da wird er quasi eh auch damit konfrontiert, mit Sicherheit. Deswegen wird er sich da eh auch selber schon Gedanken machen. Das passiert eh auch schon, bin ich mir relativ sicher. Ja, man muss ganz klar auch sagen, nach diesem Wochenende, Marco Odermatt bleibt das Maß der Dinge. Ich meine, es ist ja völlig wurscht, welche Piste. Es ist ja ziemlich egal, welche Bedingungen da sind, es sei denn, es gibt dann noch eine Strecke, wo wirklich die Vorteile einer hohen Startnummer dann so extrem sind, dass dann doch noch wer kommt und ihn abfängt. Zur Geschichte von Jan Zabis, dran kommen wir gleich, aber hey, ich meine, der bilanziert da mit einem ersten Platz, einem zweiten Platz und einem zweiten Platz und dann fährt er nach Alta Badia und dann ist ein sechster Platz fast schon irgendwie ein, wow, was war los, Marco Odermatt, ja, und er ist halt dann auch so gestrickt, dass er sich nicht hinstellt und sagt, hey, ich bin saumüde, weißt du nicht, was ich die letzten 4 Tage geleistet habe, sondern er sagt halt, ja, es war nicht gut genug und weil er halt beim ORF-Mikro steht, sagt er auch noch, ich freue mich sehr für den Marco Schwarz, das hat er sich voll verdient. Und dann fährt er heim und ist froh, dass er sich jetzt mal ausruhen kann. So sehe ich das Ganze beim Marco Odermatt, aber es ist schon, ja, also der ist unfassbar. Der hat ja jetzt, das war der 50. Weltcupsieg, ja genau, 50 Weltcupsiege schon, und er ist noch nicht 41. Der hätte theoretisch noch einige Jahre vor sich, ja. Ja, beeindruckend. Kommen wir zur Außenseitergeschichte des Wochenendes, zum Jan Zabistran, der mit der Startnummer 29 daherkommt und diesen Super-G gewinnt. Der Grödeneffekt, der ist sehr oft gefallen, dieses geflügelte Wort bei diesem Rennen, mit den Bedingungen, die einfach im Rennverlauf immer bessere Zeiten zulassen, weil da die Sonne reinkommt, weil da durch die Boden sich besser wird. Der Marco Odermatt hat das auch angesprochen. Hey, es ist wirklich verdammt finster eigentlich, wenn er fährt und es hält sich dann einfach auf mit höheren Startnummern, mit einer späteren Startzeit. Er hat dann sogar vorgeschlagen, aber erst auf Nachfrage muss ich auch dazu sagen, er hat vorgeschlagen, ja, vielleicht könnte man sich da auch mal überlegen, dass mein Gröden eben bisschen später startet, ja, vielleicht ist das auch im Interesse des ganzen Zirkuses, vom ganzen Weltcup, vom Gröden an sich, dass die einfach den Mythos haben, könnte mir ja auch irgendwie vorstellen. Ich fände es ja als Austragungsort ganz cool, wenn das meine Strecke ist, wo immer wieder solche Geschichten dann geschrieben werden. Jan Zabistran, Tobias, ich weiß ja nicht, ob du da irgendwelche näheren Insights hast, aber ich habe ja auch mitgekriegt, dass der trainiert durchaus mit dem deutschen Speedteam. Die haben auch, ich habe dann in der SZ auch noch gelesen, quasi Zitate aus dem deutschen Skiteam. Hey, das ist der Jan, der ist wirklich eigentlich wie ein vollwertiges Teammitglied. Und das heißt, man hat sich da aus DSV-Sicht, naja, nicht aus DSV-Sicht, aber ja, mit einem deutschen Auge, mit einer deutschen Brille vielleicht ein bisschen mitfreuen können, ein bisschen mehr, als man das vielleicht auf den ersten Blick vermuten lässt. Was sagst du zu dem Sieg vom Jan Zabistran?
Gab ja dann auch dieses obligatorische Bild, wenn das ganze Team inklusive der Serviceleute, der
Ah, das habe ich
Coaches,
mich gefragt. Ah ja, hat es das gegeben,
ja,
ja.
hat es
Ah, cool.
gegeben.
Okay, cool.
Und das macht man jetzt nicht, wenn da einer ist, der mal zweimal im Monat mittrainiert, sondern er selber hat ja auch gesagt, ja, das ist auch ein Zeichen an die Deutschen, dass es möglich ist zu gewinnen, dass wir im Training die Dinge auch richtig angehen und auch richtig machen. Das heißt also, er ist ja quasi, ja, mein Team kann sich daran ein Vorbild nehmen. Sie machen dieses Foto mit ihm und das spricht dafür, dass er ja eine Art vollwertiges Mitglied ist. Und die Deutschen haben teilweise auch gesagt, so ja, das war eine Frage der Zeit, das hat es sich angedeutet und der kann wirklich so gut und so schnell fahren. Deswegen ja, unverhofft, aber coole Geschichte, die innerhalb des deutschen Teams hoffentlich auch Dinge bewirkt. Mal, wenn ich mir anschaue, was dann Leute, die Tage am Samstag passiert ist, dass wir mit Simon Jocher auf Platz 14, die halbe Liqui-Moly-Olympianorm, mit Louis Vogt auf Platz 29 in den Punkten Minuten, das doch ein Schritt wieder nach vorne war. Das wäre jetzt natürlich vermessen zu sagen, hey, das hat einen Push gegeben, aber klar, und wenn du siehst, hey, innerhalb meines Teams ist jemand, der an einem guten Tag, wenn die Bedingungen passen, wenn irgendwie alles sein soll, wie es dann am Ende gelaufen ist. Und wie oft haben wir es bei Olympischen Spielen ja gesehen, das sind dann außergewöhnliche Tage. Wer weiß, was in Bormio ist. In 50 Tagen weiß kein Mensch. Und dass das natürlich ein Team, das alles andere als leicht hat, ein gutes Gefühl gibt, versteht sich, glaube ich, von selber. Also da kann sich, glaube ich, jeder auch mal hineinversetzen. So, ja, freut man sich auch mit ihm. Und der Skizirkus geht ja in vielen Bereichen auch über die Nationen hinaus. Und das ist ein schönes Beispiel, dass dieses Teamplay auf vielen Ebenen da auch funktioniert. Und die oft zitierte Skifamilie an so einem Beispiel dann tatsächlich auch Wirklichkeit wird, die dann auch auf der Ergebnisliste entsprechend steht. Und ja, erster tschechischer Mann, der einen Skiweltcup gewinnt.
Genau.
Wahnsinnsgeschichte.
Ja.
Also,
Und für die Skifirma auch bei
ist.
Kestle, ja, die haben auch zum ersten Mal bei den Männern jetzt seit dem Comeback da vor, ich glaube 2018 sind die wieder eingestiegen, haben da zum ersten Mal bei den Männern jetzt auch ein Rennen gewonnen.
Ja, und ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, er wird mehr Weltcupsiege am Ende der Saison haben als die deutsche Mannschaft bei den Herren.
Ne? Okay, ja, naja. Woher soll der kommen? Ja, schauen wir mal. Sonst noch, was auffällt, dieses schöne Muster, dass jeweils ein Italiener auf Platz 3 landet, da in Gröden. Dominik Paris, das Nachwuchstalent aus Südtirol, würde ich fast meinen, tritt da in dieser kurzen Abfahrt. Giovanni Franzoni, ja, der hat mir also der hat auch gleich, wie er ins Ziel kommen ist, gell, hat er gleich nach oben gedeutet. Ein sehr, sehr enger Freund vom Matteo Franzoso, der im Sommer verstorben ist in Chile bei diesem Trainingsunfall. Der hat dann auch in Interviews drüber gesprochen und das gleich erwähnt und das irgendwie quasi ein bisschen gewidmet an seinen verstorbenen Freund. Schön, irgendwie diese Geschichte. Und Florian Schieder kehrt aufs Podest zurück. Der hat dann erzählt, hey, er ist irgendwie schon aufgezogen worden, ob er es vielleicht nur in Kitzbühel aufs Podest schafft. Ich glaube jetzt, wenn ich es richtig habe, der dritte Podestplatz im Weltcup und der erste, der nicht in Kitzbühel passiert ist. Ja, es hat auch Verletzte gegeben, leider im ÖSV. Ja, Stefan
Ganz,
Eichberger
ganz kurz,
in,
Lukas,
ja.
darf ich kurz, weil man bei Italien jetzt
Bitte.
so weiterrauschen. Also der sechste Platz von Christoph Innerhofer ist schon auch eine Geschichte.
Ja.
Wochenende. Also Gröden ist schon eine wilde Maus, gell? Was es da an Überraschungen gibt. Also ich habe mir in der Startliste ja Bryce Bennett ausgesucht. Das war die Enttäuschung der Woche, weil normalerweise ist Bryce Bennett gefühlt nur in Gröden gefahren, war vorher weg und danach wieder weg. Also ein Mann für ein Wochenende. Aber dieses Gesamtergebnis, ja, mit die Sicht wird besser und so weiter. Und für Innerhofer Platz 6. Ich weiß jetzt leider nicht, Leute, wie die Kriterien für die Olympischen Spiele bei den Italienern sind. Aber nach deutschen Maßstäben hätte er sich damit qualifiziert. Und das in dem Alter mit den Erfolgen, er hat es echt nicht leicht gehabt, auch in letzter Zeit. Das Speedteam der Italiener ist wirklich gut bei den Männern. Das muss man schon mal so sagen, da wird viel richtig gemacht. Und ja, immer dran geblieben und jetzt belohnt worden mit diesem sechsten Platz. Und wenn es gut ausgeht, hat es sich damit auch den Traum von Olympia zu Hause erfüllt, weil das ist ja das Größte, was du als Sportler erleben kannst. Und das Privileg, ganz wenige Olympische Spiele zu Hause zu fahren, das ist one in einer von 100, so gefühlt. Wenn man sieht, wo die Olympischen Spiele auch waren in letzter Zeit. Also, ja, behalten wir im Blick, aber auch eine der Geschichten. Jetzt darfst du
Na,
leider
der
mit schlechten Nachrichten dann weitermachen.
ja, zum Innerhofer noch, der war letztes Jahr auch schon extrem grantig, weil er nicht bei der WM dabei war, weil er da keinen Platz gekriegt hat. Und jetzt gab es auch wieder, haben sie im ORF erzählt, irgendein Event gab es mit quasi den irgendein Event am Rande von einer Skipiste mit den größten Stars für Olympia. Und da waren halt viele auch aus dem italienischen Männer-Team Skiteam dabei und der Christoph Inhofer ist keine Sekunde gefragt worden und er nimmt das immer recht als Ansporn, denen zeige ich es nochmal, dass sie nicht auf mich verzichten können quasi und ja, der ist angestachelt und dann Vater da angestachelt zu Platz 6. Diese Anekdote haben sie im ORF erzählt. Ja, es bleibt eine gefährliche Strecke. Stefan Eichberger hat sich im Training das Kreuzband gerissen und auch den Meniskus wurde schon operiert. Extrem bitter, weil die Österreicher sich im Speed extrem schwer tun. Ja, es hat einen Sieg gegeben vom Griechmeier in Beaver Creek, aber also mit Kröden, dass sie da so gar nicht zurechtkommen, ist wirklich faszinierend, verblüffend, wie das sein kann. Ein Andreas Pleuer über die Originalstrecke auf Platz 11, der beste Österreicher mit der Startnummer 50. Also ja, ganz schräg. Und das tut weh, weil der Stefan Eichberger einer ist, der einstellige Resultate auch in dieser Saison schon gezeigt hat, der am aufsteigenden Ast war, der eine gute Formkurve zeigt und der aufgrund der ja, schrägen Altersstruktur im ÖSV Speedteam auch dann eher noch zu den Zukunftshoffnungen zählt, auch wenn er nicht mehr der Jüngste ist. Aber das ist irgendwie ein Dämpfer für dieses ganze Team. Dann hat es auch noch einen Sturz vom Slowenen Nets Narodlotnik gegeben. Der fällt jetzt auch für circa 6 Wochen aus. Da wird es ein Wettlauf gegen die Zeit, ob der bei Olympia dabei ist. Der ist auch ja, blöd aufkommen bei den Kamelbuckeln. Und wir haben, Tobias, auch gesehen, dass der Alexander Omot-Kilde dann am Samstag auf einen Start verzichtet hat. Der ist am Donnerstag schon bei dieser kurzen Abfahrt ordentlich ins Rudern kommen bei diesem Sprung über den Kamelbuckel. Im Super-G, ja, jetzt habe ich es nicht mehr im Kopf, ob der nicht auch rausgerutscht ist aus dem Kurs. Und dann ja, hat er sich dazu entschieden, nicht dabei zu sein. Ah ja, genau. Na, der Seastedt war das, gell? Wo ihm der, darüber müssen wir noch reden. Der Seastedt, dem ist doch der Airbag aufgegangen auch wieder. Bei der Landung vom Sprung über die Mauer, ganz komisch. Also wir haben das jetzt schon dreimal im Weltcup erlebt. Marco Odermatt ist es passiert im vergangenen Jahr in Bormio, Magdalena Egger vergangene Woche, jetzt dem Seastedt irgendwie, ja. Auch der Seastedt hat jetzt, glaube ich, keine. Ah nein, genau das wollte ich noch sagen. Der Narolotznik, der gestürzt ist und sie dann an den Beinen verletzt hat, der hat explizit quasi in seinem Instagram-Posting, wo er gesagt hat, okay, muss man das jetzt anschauen lassen, ich hoffe, dass es nichts Schlimmeres ist, hat er dem Airbag-Hersteller gedankt auf Instagram und gesagt, hey, ich bin so froh, dass ich den getragen habe. Weil sonst wäre mir irgendwie vielleicht noch mehr passiert, ja. Also der ist irgendwie glücklich gewesen, dass er den gehabt hat in der Situation. Und dann hat es noch ein Comeback gegeben von Max Franz. Das war in Österreich noch ein Thema auf jeden Fall. Der ist nämlich sehr, ja, der gibt schon Einblicke, wie es bei ihm ausgeschaut hat. Der ist dann leider auch recht früh schon ausgeschieden, ohne dass was passiert wäre. Aber ja, der hat eine Chance bekommen, an den Start zu gehen. Hat wie alle anderen Österreicher bis zur zweiten Zwischenzeit schon extrem viel Zeit verloren im Vergleich zur Konkurrenz und ist dann ja noch vor der Mauer ja ausgeschieden. War dann schon natürlich enttäuscht, weil er gesagt, okay, den letzten Schritt wäre ich auch noch gern gegangen, wirklich dann auch ins Ziel zu fahren. Aber das war irgendwie eine nette Geschichte. Bin gespannt, ob der noch weitere Chancen kriegt. Ja, es ist eh auch, vielleicht kriegt er Chancen, weil sich gar nicht so viele auftun und weil es eben doch einige Verletzungen auch in diesem Speed-Team gibt. Ja. Ist dir noch irgendwas aufgefallen, Tobias, zu diesen Tagen in Gröden? Wenn nicht, dann würde ich sagen, schauen wir weiter nach Alta Badia zum absoluten Riesenslalom-Klassiker. Ja, und da schaue ich gerne weiter. Der Blecki hat zugeschlagen. Unfassbar. Ja, auch ein bisschen unverhofft, muss ich sagen. Also doch auch in den vergangenen Tagen, Wochen ein bisschen mit der Form zu kämpfen gehabt und dann zaubert der an ersten Lauf in den Schnee da. Hat mir sehr gut gefallen. Mit der Startnummer 1. Also da irgendwie, ja, ohne Anhaltspunkte, aber es hat gut schon ausgeschaut und da ist keiner auch nur annähernd rankommen. Hat dann wirklich einen so großen Vorsprung gehabt, dass ihm im zweiten Lauf auch die 21. Laufzeit gereicht hat, um den Vorsprung ins Ziel zu bekommen. Sehr, sehr cool. Er war dann gar nicht so emotional, wie das in Sölden war, wo er Zweiter worden ist. aber hat dann doch nochmal auch, ja, diese ganze Geschichte erzählt, hat gesagt, hey, das tut, dieser Sieg tut der Seele irrsinnig gut. Er hat auch nochmal allen gedankt, die ihm da geholfen haben. Also er hat sich ja in Bormio das Kreuzband gerissen vor 2 Jahren, ist dann zurückgekommen, hatte dann einen Bandscheibenvorfall auch, auch da Probleme gehabt lang, hat dann in der Vorbereitung jetzt im Spätsommer gesagt, hey, ich bin schmerzfrei seit Juni und das fühlt sich großartig an. Also er war da irgendwie recht begeistert, ist ja dann auch gut losgegangen mit Sölden. Im Slalom tut er sich einfach noch schwer. Heute dann ja beim vorletzten Tor, beim vorletzten Tor im Slalom von Alta Badia ausgeschieden. Und jetzt ist es ausgerechnet dieser Riesenslalom, wo man vielleicht geglaubt hat, dass der Marco Odermatt nach wie vor unantastbar ist. Da hat er jetzt eben einen zweiten Platz von Sölden und jetzt einen Sieg von Alta Badia zu Buche stehen. Sein zweiter Sieg bei einem Riesenslalom, insgesamt der 7. Sieg im Weltcup. Hat mich sehr gefreut. Und dass es auch mit Stefan Brennsteiner einen zweiten Österreicher gibt, der da auf Platz 3 fährt bei diesem Riesenslalom, dazwischen der Lukas Pinheiro Braathen, dass da auch ein Stefan Brennsteiner, dass da zwei Österreicher sind, die schon einen Sieg gefeiert haben in der im Riesenslalom, eigentlich der Problemdisziplin der vergangenen Jahre. Und dass die zwei auch tatsächlich einem Marco Odermatt Paroli bieten können in dieser Disziplin. Das macht Spaß. Es gibt auch noch einen Raphael Haser, der Weltmeister ist in dieser Disziplin. Irgendwie plötzlich auf einmal macht's mehr Spaß, aus österreichischer Sicht da bei Riesenslaloms einzuschalten. Du hast ihn vorher schon erwähnt, Tobias, den Fabian Kratz, der da Fünfter worden ist. Ich gehe stark davon aus, ohne es auswendig zu wissen, dass das sein bestes Karriereergebnis ist. Wie ist das passiert?
Ja, also es ist das beste Karriereergebnis. Wie ist das passiert? Wie es halt in technischen Disziplinen dann öfter mal der Fall ist, dass du vermeintlich keine so gute Ausgangsposition hast nach dem ersten Durchgang. Wenn du aber den Lauf dann voll triffst und eine gute Piste hast, die für die anderen dann nicht mehr so gut ist, kann es sehr schnell gehen und er hat einen überragend guten Lauf erwischt, hat aus den Bedingungen, die er hatte, das ganz klar Beste gemacht. Aber er ist schon 12. geworden in Val d'Isère, er wurde 13. in Copper Mountain, er war 17. in Sölden. Und wir wissen, wie eng dieses Feld ist und dass Nuancen oft entscheiden, ob du 17. wirst, ob du 10. wirst oder ob du jetzt dann eben 5. wirst. So. Und er hat die Gunst der Stunde genutzt und ja, also ein 5. Platz ist richtig gut. Ist jetzt kein 5. Platz. Also er ist jetzt 2 Plätze weg von Brennsteiner. So. Aber bei Brennsteiner sehen wir einfach, der ist konstant in dieser Saison einfach einer der Top 5 Riesenslalomfahrer der Welt. Da würde ich jetzt Graz nicht einordnen, obwohl er da Fünfter würde. Aber Graz gehört zu einem Pool von, sagen wir mal, 20 Fahrern, die sich so um die Plätze 10 bis 30 bewegen. Da hat er sich jetzt komplett stabilisiert und da gut eingeordnet. Die Olympia, die Liquimoli-Olympianorm ist eh schon in der Tasche. Und dieses Team ist einfach in der Breite gut. Und das hat auch jetzt diese Woche wieder gezeigt. Alex Schmid, 22. Ja, das mit Anton Grammel, das weiß ich nicht. Ich glaube, dass man da schon auf Ursachenforschung gehen wird, woran es jetzt gerade liegt, dass er irgendwie nicht mehr so klarkommt. Aber in Summe ist das Team gut. Und so ein Platz ist allein schon für die Startnummer wahnsinnig wertvoll und auch für ihn. Da sitzt er da unten und hat, glaube ich, selber gar nicht so genau gecheckt, was passiert jetzt gerade mit mir hier. Und plötzlich fallen sie alle hinter mich und Marco Odermatt fällt hinter mich. Und dann ging es danach dann relativ schnell. Aber ja, cool. Macht Spaß. Und das gerade so bei den Herren ist gerade die beste Disziplin. Das war vor einiger Zeit auch nicht absehbar, hängt aber
Stimmt.
natürlich auch mit Linus zusammen, der offensichtlich noch Probleme hat. dessen Zeit aber hoffentlich auch noch kommt, weil jetzt gerade auch Strecken da sind, die er nicht so mag. Aber nimm er gerne mit, tut aus Herrensicht dem Deutschen Skiverband sehr, sehr gut, weil es ansonsten doch eher schwierig aussieht.
Jetzt hast du ihn schon erwähnt und ich würde auch gleich zum Slalom schauen, nehmen wir den auch gleich mit. Ich habe da recht deutliche Worte vom Linus irgendwie mitbekommen. Generell habe ich jetzt doch eher missmütige Töne gehört. Mit diesem Slalom in Alta Badia sind nicht alle happy. Beim Atle Lee McGrath darf man nicht nachfragen, weil der hat den gewonnen. Der wird der glücklichste Mensch sein und sagen, hey, den braucht man unbedingt. Das ist ein absoluter, eine Säule des Slalom-Weltcups. Aber ja, was hat der Linus gesagt zu dem Rennen?
Ja, also er sieht natürlich seine Platzierung und ist da unzufrieden. Meyer wird 17. Sagt, er ist mit seinem Material einen guten Schritt weitergekommen. Dieses Thema zieht sich durch und er hat es das Hochgeschwindigkeits-Arschwackeln genannt. Und er sagt, dass das auch nicht seins ist und sein Stil ist und seine Piste ist und er kann das selbst am besten einschätzen. Und ja, Aussage ist auch, der Kalender hat mir besser gefallen, als in Alta Badia kein Slalom gefahren wurde. Und er hat prominente Unterstützung von Felix Neureuther bekommen, der A gesagt hat, dieser Hang ist nicht für den Slalom gemacht. Das ist ein Hang für einen Riesenslalom. Und Felix hat auch ganz klar die Ansetzung kritisiert und da hat er mich voll erwischt. Ist es wirklich nötig, am Montag, den 22. Dezember um 10 Uhr und um 13:30 Uhr einen Weltcup zu fahren? Ich saß selber im Auto. Ich kann dir zum Rennen nichts sagen. Ich habe nichts gesehen.
Ich
Es
kann
ist
dir
halt 2 Tage vor
sagen,
Weihnachten. Tut mir leid. Und wenn man nicht gerade Sportjournalist ist und einem gescheiten Beruf nachgeht, ja, dann hat man eh keine Chance. Und wenn man einem ungescheiten Beruf, so wie wir, nachgeht und vielleicht sich auch mal denkt, Leute, Dienstag, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, ja, mei, ich habe auch noch ein Privatleben und fahre dann zur Familie und ja, dann muss halt so ein Slalom auch mal passen. Und genau das habe ich heute gemacht. Habe ich nicht gesehen.
ich habe dazu recht wenig Meinung, ob das jetzt reingehört oder nicht. Ich kann mich erinnern, heute Vormittag zu Kollegen im Büro gesagt, aber so ein Montag fühlt sich doch ein bisschen besser an, wenn um 10 Uhr gleich einem der Rainer Pariasek grüßt aus dem Zielraum von Alta Badia. Dann tut sie wenigstens was, genau, ja. Aber ja, gut, okay, so ist es. Der Slalom an sich war jetzt nicht das epischste Rennen, dem ich meinen Enkelkindern noch erzählen werde. Aber ja, Atle Lee McGrath hat das gewonnen. Clément Noël ist Zweiter geworden und hat allen frohe Weihnachten gewünscht. Und Loïc Méa ist Dritter geworden. Ja, so viel dazu. Manuel Feller, bester Österreicher als Elfter und hat dann. Ja, ich mag ihn ja wirklich sehr. Dann sagt er noch so ganz nebenbei, ja, es rennt gerade recht wenig, irgendwie läuft gerade recht wenig zusammen auf der Piste und abseits der Piste. Und dann kommt natürlich die Frage, was ist leicht abseits der Piste? Und dann sagt, na, will ich hier nicht drüber reden. Aber ja, ich hoffe, dass das nächste Jahr ein besseres Jahr wird. Okay, also ja, irgendwie. Ich wünsche ihm alles Gute und hoffe, dass es ihm gut geht und seinen Liebsten. Ja. Tobias, ich würde sagen, auch für uns ist es 2 Tage vor Weihnachten. Vielleicht kommen wir auch schon langsam dem Ende zu. Und ich frage dich, ob du einen Felix der Woche gefunden hast in diesen 8 Rennen, die wir seit der letzten Podcast-Aufnahme gesehen haben.
In diesen 8 Rennen nicht, aber in Rennen 9
Okay.
war im Europacup in Obereggen, in den
Aha.
Dolomiten.
Was kommt
Da
jetzt?
ist Sandro Simone aufs Podium gefahren und sitzt in seinem Hot Seat mit seinen zwei Hunden.
Echt?
Sensationell. Ich habe es dir extra nicht geschickt, das Foto, werde ich jetzt im Nachgang machen. Aber
Okay.
schaut's alle beim Instagram-Account von Sandro Simone vorbei und gebt diesem Bild, wenn ihr Hundeliebhaber seid, so wie wir beide, es sind Hundebesitzer und Hundeliebhaber, auch wenn sie uns manchmal, ja, zur Weißglut treiben, kann ich heute wieder ein Lied von singen, aber so ist
Oje.
das nun mal. Dann schaut vorbei, lasst ein Like da. Die mussten da wohl einen Maulkorb tragen, aber da sitzt er auf seinem Stuhl mit Blümchen in der Hand. Die zwei Hunde schauen mit ins Bild und dafür habe ich immer ein Herz. Und in diesem Sinne geht der Felix der Woche überraschend nicht in den Weltcup.
Okay, aber in die Schweiz und da bleibe ich gleich. Ich vergebe dem Felix der Woche, dem Schuster im Merisier, mit seinem Gamble in Gröden, dass der absichtlich die Startnummernauslosung verpasst, dadurch bestraft wird, darin gehend, dass er erst nach der Nummer 45 starten darf, was er liebend gerne in Kauf genommen hat, weil er gegambelt hat, dass das da dann schneller wird. Es ist leider nicht so ganz aufgegangen. Er ist dann 16. geworden. Okay. Keine Vollkatastrophe, aber ja, mit der Startnummer 43, zwei Nummern davor quasi, ist der Teamkollege Alessio Miggiano. Ich spreche es mal italienisch aus und hoffe, dass ich ins Schwarze getroffen habe damit. Der ist auf Platz 5 gefahren, dem ist es noch ein bisschen besser gegangen. Aber hey, ich finde, der Justin Merisier hat sich für diese kaltschnäuzige Aktion einen Felix der Woche verdient. Ja, und damit hätten wir es, glaube ich, abgeschlossen. Jetzt noch eine letzte Frage. Was steht in den Weihnachtsfeiertagen bei dir auf dem Programm, worauf du dich schon sehr freust? Sind es die Kekse? Ist es das Essen? Ist es ein Geschenk, auf das du dich freust? Oder ist es die Auszeit vom Beruflichen?
Na, Geschenke kriege ich eh immer, seit ich einen Hund habe. Die kriegt jetzt alle der Köter. Gutes Essen, Zeit mit der Familie, Zeit mit Freunden. Ein bisschen abschalten ist leider, wer sich diesen Beruf ausgesucht hat und gesagt hat, hey, Wintersport mache ich sehr intensiv, der hat an diesen Tagen tatsächlich eigentlich keine große Zeit zum Abschalten, aber mal in eine andere Umgebung ein bisschen runterfahren. Und dann Vollgas, Vorbereitung auf die Vierschanzentournee. Deswegen werden wir uns jetzt auch hier eine Woche, 2 Wochen vielleicht sogar, das besprechen wir noch, erstmal nicht mehr hören. Aber Lukas, du kennst ja das Spiel. Wenn die Tournee ansteht, ist der Ruf erstmal heraus. Und ja, dann, Mai, wie viele Tage haben wir zum Durchschnaufen? Livigno steht an, Super-G bei den Männern, Semmering. Slalom, Riesenslalom bei den Damen, 27., 28. Also es ist eigentlich ein normaler Weltcup-Rhythmus, weil so eigentlich so ist sogar weniger als im Weltcup. Nur weil da Feiertag auf dem Etikett steht, ist es ja eigentlich weniger Zeit dazwischen. Weil normal geben es uns ja immerhin von Sonntag bis Samstag, soll auch schon vorgekommen sein. Jetzt ist es Montag bis Samstag, also. Von was reden wir? Aber nichtsdestotrotz, es sind immer besondere Tage, es sind schöne Tage und auf die freue ich mich und kann das mit der Arbeit auch gut verbinden. Und bevor du berichtest, Lukas, auf was du dich freust, was dich erwartet, brav waren wir eh beide, also Geschenke müsste es eigentlich geben. Und wünsche ich allen da draußen frohe Weihnachten, schon mal einen guten Rutsch ins neue Jahr, weil ich, wie gesagt, jetzt erstmal nicht mit dabei bin. Und wünsche ich dir natürlich auch, mein lieber Lukas. Und
Hey.
jetzt darfst du zusperren, die vorweihnachtliche Folge, aber du meldest dich ja nächste Woche. Also für mich die letzte Folge des Jahres. Von dir kommt noch was. Und in diesem Sinne, schöne Tage an alle da draußen. Bleibt gesund, bleibt brav, lieb, friedlich. Bleibt beim Ski mit dabei. Und immer schauen, was am Pistenrand steht und hört uns zu, wie wir darüber berichten. Weil dann seid ihr nämlich voll dabei. Also, ihr merkt es, hier gibt es Special Interest.
Ja, ich freue mich sehr schon auf die Rennen am Semmering, da werde ich vor Ort sein. Leider ist da recht wenig Platz am Pistenrand. Das ist so ein schmaler Kanal immer durch den Wald. Ich fürchte, dass da gar nicht so viel Action sein wird am Pistenrand. Dafür hoffe ich auf den Zielbereich. Ich werde mir das ganz genau anschauen und dann darüber berichten. Es wird einen Special Guest geben nächste Woche. Das ist schon vereinbart und es schaut sehr gut aus. Das wird klappen. Freue mich auch schon drauf. Und Tobias, ja, wir werden uns hier an dieser Stelle dann wieder im neuen Jahr hören. Freue mich schon drauf. Und jetzt mal dir auch. Frohe Weihnachten, schöne Feiertage, einen guten Rutsch und eine gute Tournee. Ja, viel Spaß. Bin dann auch gespannt, was du davon berichten wirst. An alle da draußen, an alle Hörerinnen und Hörer, wir wünschen euch ein frohes Fest, schöne Tage mit den Liebsten und ruhige Tage vor allem. Bleibt alle gesund, hoffentlich. Es geht ein bisschen was herum. In meinem Umfeld auch, habe ich schon mitgekriegt. Ich wünsche euch viel Gesundheit. Und genau, dann hören wir uns, hört ihr von mir auf jeden Fall noch vor dem neuen Jahr. Bis dahin, macht's es gut, habt eine schöne Zeit. Servus.